Ja, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und freue mich wieder, dass ich heute in Bern sein darf. Ich bin heute mal mit dem Zug angereist bei den winterlichen Verhältnissen und das ist auch der Grund, warum meine liebe Eva nicht dabei ist, aber sie lässt euch auch ganz herzlich grüßen. Und ich möchte auch noch gerne zu Beginn beten. Ja, Jesus Christus, wir sind niemals allein. Und wir dürfen jetzt auch heute Abend mit deiner Gegenwart rechnen, mit deiner Kraft, mit deinem Segen. Und das bitte ich dich auch ganz persönlich, dass du mir die richtigen Worte schenkst, dass du an diesem Abend groß gemacht wirst und verherrlicht wirst und dass wir ein Stück weit mehr von deinem Wort verstehen dürfen. Amen. Das Thema heißt das Geheimnis des Glaubens. Ich muss sagen, ich habe jetzt mal keinen Hinweis gegeben, auf welche Bibelstelle sich das bezieht. Das war jetzt für die Einleitung vielleicht etwas schwierig. Aber vielleicht hat sich der ein oder andere mal Gedanken gemacht darüber, ja, was ist eigentlich das Geheimnis des Glaubens? Und ich muss sagen, ich bin zu dieser Predigt von einem Buch von Fritz Binde inspiriert worden, vom Geheimnis des Glaubens. Und dieser Fritz Binde, der wurde 1867 geboren und das war so ein richtiger radikaler Atheist und Anarchist, bis er irgendwann an seinen Ideologien zerbrach und nach langen Ringen zum Glauben an Jesus Christus fand. Und mit der gleichen Hingabe hat er nachher dem Herrn Jesus Christus gedient und nachgefolgt. Und nach seinen eigenen Angaben las er 5 Jahre lang nichts anderes als die Bibel. Und wenn man dieses Buch liest, dann merkt man das auch, dass das wirklich durchdrungen ist von biblischem Geist. Und wenn sich das jemand kaufen will, ich muss ihm warnen, es ist nicht einfach zu lesen. Das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass es sehr kompliziert geschrieben wäre, aber es ist einfach jeder Satz so gehaltvoll, dass man ihn konzentriert lesen muss. Und manchmal stecken da in 2 Seiten mehr drin als in mancher Predigt. Und ich lese das Buch eigentlich fast wie ein Andachtsbuch, 2 Seiten pro Tag. Und dann lege ich es wieder auf die Seite und muss mit meinem Herrn darüber reden. Ja, das Geheimnis des Glaubens. Dieser Ausdruck, der kommt sogar in der Bibel vor, und zwar im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, und zwar im Vers 9. Da ist eben von den Dienern, den Diakonen, die Rede, und da heißt es, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Ist jetzt eigentlich die christliche Religion eine Geheimreligion, wo sozusagen nur Eingeweihte Zugang haben, so wie das manche Geheimkulte machen, wo man so Stück für Stück immer mehr in Geheimnisse eingeweiht wird, bis man am Ende merkt, dass man Satan dient? Nein, die Bibel ist keine Geheimreligion. Alles, was wir wissen müssen, steht hier in der Bibel. Aber wie es Daniel auch schon in der Einleitung gesagt hat, trotzdem haben die Menschen einfach keinen Zugang zu diesem Wort, wenn eben nicht der Heilige Geist sie führt und sie aufweckt. Und das liegt daran, dass eben der Mensch von Natur aus geistlich tot ist in seinen Sünden und Vergehungen. Und erst wenn jetzt der Heilige Geist beginnt, an ihm zu wirken, dann erwacht dieses geistliche Leben. Irgendwann erkennt er sich als Sünder. Irgendwann erkennt er, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dann kann er sich bekehren. Und dann geschieht ein weiteres Geheimnis, und zwar das Geheimnis der Wiedergeburt und dass eben der Heilige Geist in sein Leben einzieht. Und das sind ja auch alles so unglaubliche Geheimnisse, die wir ja menschlich, wissenschaftlich nicht irgendwie erklären können. Und als Diener Christi sollen wir das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Also wir sollen diese Geheimnisse bewahren. Das heißt, wir sollen uns mit ihnen beschäftigen, wir sollen sie kennen und wir sollen sie auch in unserem Leben anwenden. Und letztendlich soll es auch dazu führen, dass wir ein geheiligtes Leben führen. Ich möchte jetzt in den Kolosserbrief gehen, und zwar in das zweite Kapitel. Da finden wir ein weiteres Geheimnis. Ich lese ab Vers 1. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnisse verborgen sind. Das Geheimnis Gottes ist Christus. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges. Der christliche Glaube ist keine Religion, wo wir bestimmte Zeremonien ausführen oder bestimmte Gebote und Regeln haben. Der christliche Glaube ist eine Person, Jesus Christus, zu dem wir eine lebendige Beziehung haben. Und ich lese weiter im Kolosserbrief, Kapitel 1, ab Vers 26. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Also ein Geheimnis im Neuen Testament ist auch etwas, was im Alten Testament noch nicht offenbar war. Also zum Beispiel die Entrückung ist so ein Geheimnis. Oder eben auch die Gemeinde, dass auch die Gemeinde zum Glauben kommen können. Aber Paulus will jetzt hier noch auf ein anderes Geheimnis raus. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist doch eigentlich das gewaltigste Geheimnis des Glaubens, Christus in uns. Christus wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Es ist ja schon ein gewaltiges Vorrecht gegenüber dem Alten Testament, dass der Heilige Geist permanent in uns ist. Aber durch den Heiligen Geist kann auch Jesus Christus in uns wohnen und wir können mit ihm Gemeinschaft haben. Und dieses Geheimnis, das sollen wir natürlich immer wieder bewahren, immer wieder groß machen, dass eben, wie es in Galater 2, Vers 20 heißt, Christus lebt in mir. Und trotzdem will ich heute auf etwas anderes hinaus. Dieser Galater 2, 20 ist ja sehr bekannt, Christus lebt in mir. Aber ich will heute auf das sogenannte vergessene oder verschwiegene Geheimnis des Glaubens. Und auch wenn dieses Geheimnis vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht als Geheimnis in der Bibel bezeichnet wird, ist es doch extrem wichtig. Und ohne dieses Geheimnis können wir die Fülle des Lebens in Christus oder Christus in uns gar nicht wirklich ausleben. Wenn wir davon reden, Galater 2,20, dass Christus in uns lebt, dann vergessen wir oft den anderen Teil. Ich lese ab Galater 2, Vers 19. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und das sind auch die drei Punkte meiner Predigt. Erstens, mit Christus gestorben und gekreuzigt, damit ich Gott lebe. Zweitens, nicht mehr lebe ich, das Ende unseres Ich-Lebens. Und drittens, lebe ich im Glauben, das wahre Glaubensleben. Und ohne diese drei Punkte kann eben unser Herr Jesus Christus sein Leben in uns nicht voll entfalten. Und letztendlich hat das Sterben und die Ich-Verneinung das Ziel, Jesus groß zu machen. Diese Ich-Verneinung, die darf natürlich auch nicht zum Selbstzweck werden, dass wir uns nur auf diesen Teil konzentrieren, weil sonst werden wir auch wieder zu Pharisäern, die sich vielleicht selbst Gebote auferlegen oder sich selbst kasteien, damit sie sozusagen ihr eigenes Fleisch befriedigen. Ich möchte in das 6. Kapitel des Römerbriefs reingehen und ab Vers 1 lesen. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Paulus beginnt mit einer Frage, ob wir denn weiter sündigen können, damit sozusagen Gottes Gnade umso größer wird. So nach dem Motto, je mehr ich sündige, umso größer wird Gottes Gnade. Und in Vers 2 antwortet Paulus mit einem entschiedenen, das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Also das wäre eigentlich die völlig falsche Denkweise. Wir sind doch der Sünde gestorben. Mit unserer Bekehrung haben wir einen Schnitt zu unserem alten sündigen Leben gemacht. Wie werden wir dann noch in der Sünde leben? Und dann fragt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Immer wieder fragt Paulus im Römerbrief, wisst ihr nicht oder redet ihr vom Wissen? Ja, und wisst ihr das, dass ihr, die auf Christus Jesus getauft wurdet, auf seinen Tod getauft worden seid? Ich glaube, dieser Vers ist allen bekannt, den haben wir sicher schon oft gelesen und gehört. Aber ist uns das wirklich bewusst, dass wir auf seinen Tod getauft worden sind? Und was das für unser Leben für Konsequenzen hat? Es heißt, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Wir sind bei unserer Bekehrung mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Um was für eine Taufe geht es hier? Geht es da um die Wassertaufe? Natürlich nicht, sondern die Wassertaufe ist eine symbolische Handlung für das, was geistlich passiert. Der Mensch hat sich eben als Sünder erkannt und sein altes Leben in den Tod gegeben. Das ist eben das Untertauchen. Dann kommt eben der Empfang des Heiligen Geistes bei der Bekehrung. Er wird aus Wasser und Geist von Neuem geboren. Das ist eben die Geistestaufe, die bei der Bekehrung passiert. Und dann wieder das Auftauchen. Wir werden mit Christus auferweckt und wandeln in dem neuen Leben. Und auch wenn die Taufe nicht heilsnotwendig ist, gehört sie doch zu einer Bekehrung dazu. Und die Taufe bestätigt einfach noch einmal vor Gott, ich meine es wirklich ernst. Ich will wirklich mein Leben in den Tod geben. Und die Taufe bekennt auch der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass wir mit Jesus Christus begraben sind und dass die Welt keinen Anspruch mehr auf uns hat. Und die Taufe ist auch ein Gehorsamsakt und auf ihr und auf Gehorsam folgt auch immer wieder Segen. Wir können diese Taufe auch am besten mit einer Hochzeit vergleichen. Der juristische Teil, das passiert ja meistens im Standesamt, im kleinen Kreis. Und das ist auch meistens bei der Bekehrung so, dass das oft sogar nur allein im stillen Zimmerlein passiert oder vielleicht im Seelsorgeraum bei einer Evangelisation. Aber dann die kirchliche Trauung, das ist dann das öffentliche Bekenntnis vor den Menschen, vor der Familie, den Freunden, den Arbeitskollegen, den Nachbarn. Ja, wir haben geheiratet. Wir wollen das Leben zusammen mit Gott meistern. Und genauso ist auch diese Taufe, das öffentliche Bekenntnis, ja, für unsere Heirat sozusagen, dass wir jetzt zur Brautgemeinde Jesu Christi gehören. Und deswegen ist letztendlich auch die Säuglingstaufe genauso sinnvoll wie eine Säuglingshochzeit. Das muss immer eine bewusste Entscheidung sein, dass wir diesen Schritt gehen. Aber in Römer 4 heißt es auch, nicht nur, dass wir mit ihm begraben worden sind durch die Taufe in den Tod, sondern dass wir auch mit Christus aus den Toten auferweckt worden sind durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln dürfen. Und das ist ja auch etwas Wunderbares am christlichen Leben. Wir haben jetzt schon das Auferstehungsleben. Wir haben jetzt schon die Fülle eines Lebens in Christus Jesus. Wir dürfen aus der Kraft der Auferstehung heraus leben. Und in Vers 5 heißt es, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Also wir sind eigentlich so eng mit Jesus Christus verwachsen, dass wir einerseits in diesen Tod hineingenommen sind, aber auch in dieses Auferstehungsleben hinein. Und das ist ganz wunderbar. Und jetzt heißt es in Vers 6, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht dienen, nicht mehr dienen. Wer ist dieser alte Mensch, der mitgekreuzigt worden ist? Dieser Ausdruck alter Mensch, der kommt insgesamt dreimal im Neuen Testament vor. Noch einmal im Epheser 4, 22 und Kolosser 3, Vers 9. Und jedes Mal heißt es, dass wir diesen alten Menschen bereits abgelegt haben und ausgezogen haben. In allen drei Fällen ist das etwas, was bereits abgeschlossen ist. Unser alter Mensch wurde praktisch vor 2000 Jahren mitgekreuzigt, lange vor unserer Bekehrung. Das ist längst Vergangenheit. Und wir werden nie mehr dieser geistliche, tote Mensch sein. Gott wollte auch niemals diesen alten, toten Menschen verbessern, sondern er macht alles neu. Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Und Gott vergibt uns nicht nur unsere Sünden, sondern er entfernt auch die Quelle, die Ursache für die Sünde, den alten Menschen. Ich weiß auch nicht, ob euch das schon mal passiert ist, dass euch irgendein Getränk im Rucksack oder in der Tasche mal ausgelaufen ist. Vielleicht noch irgendwo eine klebrige Colaflasche. Aber was macht ihr dann? Tut ihr dann erst die ganze Tasche und den ganzen Inhalt reinigen und lasst dann diese undichte Flasche drin im Rucksack? Nein, zuerst sucht ihr doch mal die undichte Stelle und entfernt die aus dem Rucksack und dann reinigt ihr das Ganze. Und das Gleiche macht Gott auch. Er will uns nicht nur unsere Sünden vergeben und abwaschen, er will auch die Quelle der Sünde entfernen. Damit wir auch Sieg über die Sünde haben können. Und dann heißt es weiter im Vers 7, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Die Sünde hat ab dann keine Macht mehr über uns. Wir sind eigentlich so mitgekreuzigt wie die zwei Räuber am Kreuz. Und als sie gestorben sind, dann hätte noch irgendjemand kommen können und sie ihnen sagen können, komm, lasst uns in die Kneipe gehen, dass wir uns amüsieren. Sie hätten nicht mehr reagiert, sie waren tot, mitgekreuzigt. Und so ist das auch bei uns. Dadurch, dass wir mitgekreuzigt sind, hat die Sünde keine Macht mehr über uns. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht erlebt ihr doch immer wieder, dass wir trotzdem sündigen. Dass wir kein Leben im Sieg führen. Und was ist das Problem des Ganzen? Im Römer 6 heißt es, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Es geht letztendlich darum, wir müssen das erkennen. Es geht darum, dass wir das wissen. Es ist letztendlich eine Tatsache, die in Gottes Wort beschrieben ist, die wir jetzt im Glauben in Anspruch nehmen müssen. Und wir haben so lange keinen Sieg über die Sünde, solange wir eben nicht erkennen, dass unser alter Mensch wirklich tot ist. Ich lese weiter. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Und jetzt kommt ein weiterer Schlüsselvers. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Wir sollen uns der Sünde für tot halten. Das kann man auch übersetzen, wir sollen damit rechnen, dass wir der Sünde gegenüber tot sind. Also so ein Baustatiker, der eine Brücke berechnet, der muss sich auf seine Formeln hundertprozentig verlassen können. Weil sonst ist die Statik von der Brücke falsch und die Brücke stürzt ein. Und genauso sollen wir im Glauben damit rechnen, dass unser alter Mensch tot ist. Wir sollen dieses Wissen, diese theologische Tatsache in der Praxis anwenden und umsetzen. Und wenn wir das tun, dann können wir erleben, dass in einem Moment plötzlich eine Anfechtung, eine Versuchung schlagartig weg ist. Und das durfte ich auch immer wieder mal erleben, wenn ich wirklich mal so mittendrin war, dass ich gesagt habe, mein alter Mensch ist mitgekreuzigt. Die Sünde hat keine Macht mehr über mich. Und weil ich diese Glaubenstatsache in Anspruch genommen habe, ist das für mich zu einer Erfahrungstatsache geworden. Und je mehr wir uns darin üben, umso mehr erleben wir das, dass wir auch immer wieder Sieg über die Sünde haben. Fritz Binder schreibt dazu, mit dieser Erkenntnis aus Römer 6, Vers 6 hört der eigentliche Kampf gegen die Sünde auf und es beginnt der eigentliche Kampf des Glaubens. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem moralischen Kampf wider der Sünde, der aus eigener Kraft erfolgt, und dem biblischen Kampf des Glaubens. Beim biblischen Kampf des Glaubens ringt das Ich nicht mehr mit der Sünde, sondern weiß sich ruhend in Christus. Ich weiß, dass Christus mich durch das Blut seines Kreuzes aus der Macht Satans und der Sünde losgekauft und errettet hat. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Und dann hat Fritz Binder noch einen wunderbaren Gedanken. Mit angenagelten Händen hat der Sohn Gottes den Starken gebunden. Und mit angenagelten Füßen hat er der Schlange den Kopf zertreten. Dieses Mitgekreuzigtsein, diesen Sieg, dürfen wir in Anspruch nehmen. Nun heißt es weiter in Römer 12, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Wir sollen uns nicht mehr von der Sünde beherrschen lassen. Wir sollen auch nicht unsere Glieder, unsere Körperteile als Werkzeuge, oder man könnte das auch übersetzen, als Waffen der Ungerechtigkeit dem Feind zur Verfügung stellen. Also unsere Glieder, unsere Füße, unsere Arme, unsere Augen, unseren Mund, unsere Ohren, diese Glieder sollen wir dazu einsetzen als Waffen zum Kampf für das Evangelium. Es gibt auch noch ein weiteres Argument, warum die Sünde keine Macht mehr über uns hat. Römer 6, Vers 14. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. In Römer 7 erklärt Paulus das dann ausführlich. Das Problem ist mit den Gesetzen, dass wenn Gott Verbote und Gebote aufstellt, dann beginnen wir uns in den Gedanken mit diesen Verboten auseinanderzusetzen und plötzlich wird diese Begierde in uns geweckt. Für Eva wäre die Frucht des Baumes der Erkenntnis vermutlich gar nicht so interessant gewesen, wenn sie nicht verboten gewesen wäre. Und die Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus, die gleicht ja einer Liebesbeziehung. Und in einer Liebesbeziehung, da herrschen doch nicht Gebote und Verbote. Da geht es doch auch nicht darum, wie stark kann ich sozusagen an die Grenzen gehen, ans Limit gehen, was kann ich ausreizen und was nicht. Die einzige Frage ist doch, wie kann ich meiner Frau gefallen, wie kann ich meine Liebe ihr zeigen und wie können wir uns gemeinsam an der Liebe erfreuen. Also diese Tatsache, dass wir gestorben und mitgekreuzigt sind und dass wir eben nicht mehr unter dem Gesetz stehen, löst das Grundproblem der Macht der Sünde über uns. Aber wie sieht das nun im täglichen Leben aus? Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Unser alter Mensch ist tot, aber sündigen wir dann nicht mehr? Doch wir haben immer noch die Freiheit zu sündigen. Und deswegen sagt auch Paulus weiter, was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Jetzt könnte auch wieder so ein Schlaumeier auf die Idee kommen, wie in Vers 1. Ja, wenn für mich als Christ jetzt keine Gebote, das Gesetz nicht mehr gilt, ja, dann kann ich ja sozusagen voll Gas geben und beliebig sündigen. Aber auch das beantwortet Paulus mit einem entschiedenen, das sei ferne. Und wieder fragt Paulus, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wie eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals, Dinge, deren ihr euch jetzt schämt? Denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit als das Ende aber ewigen Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also Paulus gebraucht das Bild der Sklaverei. Wir Menschen sind immer Sklaven. Entweder Sklaven der Sünde oder Sklaven Jesu Christi. Als Sklaven der Sünde haben wir uns dem grausamsten Sklaventreiber unterworfen, der uns vernichten wollte und der uns in den ewigen Tod treiben wollte. Aber unser Herr Jesus Christus nennt uns eben nicht mehr Sklaven. Er nennt uns Freunde, weil er uns eben in diese Geheimnisse des Glaubens einweiht. Und wir sind nun aus dieser Sklaverei der Sünde befreit. Das war ja damals auch im amerikanischen Bürgerkrieg, im Sezessionskrieg 1861 bis 65 so, dass eben die Sklaven befreit wurden. Und wäre dann irgendein Freigelassener auf die Idee gekommen, wieder zurück in die Sklaverei zu gehen? Wir begeben uns vielleicht nur freiwillig in die Sklaverei, wenn wir einen so guten Herrn finden würden, der viel besser für uns sorgt, als wir es selbst jemals können. Ja, das ist einerseits diese verstandesvormäßige Aufforderung, dass wir nicht mehr der Sünde dienen sollen. Und doch, obwohl unser alter Mensch tot ist, obwohl uns das im Kopf eigentlich alles klar ist, dass es nicht gut ist, dass wir sündigen, fallen wir doch immer wieder in alte Muster hinein und sündigen wir immer wieder. Was ist das Problem? Luther sagt ja mal so schön: Der alte Adam in uns soll ersäuft werden, nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Das Problem ist, dass die Sünde in uns, in unserem Leib einen Verbündeten hat. Und zwar den Leib der Sünde, das Fleisch. Und nicht der Leib an sich ist schlecht, sondern der kann auch ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Doch das, was die Bibel Fleisch nennt, das ist eben das, wodurch die Leidenschaften der Sünden in unseren Gliedern wirkt. Und Fritz Binde schreibt dazu: Den gefährlichsten Gegner hat das Geheimnis des Glaubens in allernächster Nähe. Es ist das Fleisch des Menschen. Zwischen diesem Fleisch von unten her und dem Geist von oben her ist tödliche Feindschaft. Keine Sekunde gibt es zwischen beiden Frieden. Wie zwei mächtige Heere auf engstem Kampfraum ringen Geist und Fleisch wiedereinander. Und in Galater Kapitel 5, Vers 17 wird das so ausgedrückt: Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und dann werden eben in Galater 5, Vers 19 bis 21 die Werke des Fleisches aufgezählt: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Und letztendlich ist das immer wieder unser Ich, das unser Fleisch reizt. Ich will genießen, ich will das haben, ich will Anerkennung, ich kann es besser, ich weiß alles besser. Warum hat der andere das und ich nicht? In Galater 5, Vers 24 heißt es: Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, das ist letztendlich das Geheimnis des Glaubens, das Ende des Ich-Lebens. Weil entweder regiert Christus in mir oder ich regiere. Entweder lebt Christus in mir oder ich lebe mein eigenes Leben. Paulus sagt: Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und er hat eben Jesus Christus sein Leben übergeben, damit Jesus Christus durch ihn lebt. Fritz Binde schreibt dazu: Das ureigentliche Geheimnis des Glaubens steckt in der Ich-Verneinung des Glaubenden. Wer anfangen will, Gott zu glauben, muss aufhören, sich selber zu glauben. Wer Gott zusagen will, muss sich selbst absagen. Wer Gott vertrauen will, muss sich selber misstrauen. Wer Gottes Weisheit und Wesen gewinnen will, muss die eigene Weisheit und das eigene Wesen verlieren. Warum? Weil Gottes Gedanken nicht unsere Gedanken sind und unsere Wege nicht Gottes Wege sind. Jede wahre biblische Buße ist das Ende des eigenwilligen, selbstständigen Ich-Lebens. Und dieses alte, eigenwillige, selbstständige Ich-Leben hat immer drei Stützpunkte. Die Selbstklugheit im Kopf, die Selbstgerechtigkeit im Herzen und das Selbstkönnen im Arm. Und die Selbstklugheit im Kopf heißt eben, dass unsere Gedanken wir über Gottes Gedanken stellen. Und deswegen steht auch auf der Zeitschrift Freund, biblisch denken, besser leben. Wir müssen unser Denken mit dem Wort Gottes füllen. Nur so können wir die Gottes Gedanken denken. Die Selbstgerechtigkeit im Herzen heißt, dass wir entweder zu hoch von uns denken, aber ich denke, genauso schlecht ist es, wenn wir zu wenig von uns denken, dass wir Minderwertigkeitsgefühle haben. Ziel soll letztendlich sein, dass wir nicht mehr auf uns selbst, sondern nur auf Jesus schauen. Nichts mehr von uns selbst erwarten. Und das hat der Paulus dann in Römer 7, Vers 18 ausgedrückt. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnte. Und dann kommen wir noch zum Selbstkönnen im Arm, das heißt auf mein eigenes Können vertrauen. Da komme ich dann im letzten Punkt darauf. Also das Ende des Ich-Lebens ist das vergessene und verschwiegene Geheimnis des Glaubens. Und ich glaube eben, das ist eine Botschaft, die heute viele nicht mehr kennen oder vielleicht auch gar nicht mehr hören wollen. Dass eben Christsein Nachfolge heißt. Dass Christsein heißt, sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Dass Nachfolge heißt, sein Leben zu hassen. Und viel zu schnell macht man heute sozusagen den Menschen ein Leben mit Jesus ohne Nachfolge schmackhaft. Komm zu uns, du musst dein Leben gar nicht groß ändern. Du kannst die gleiche Rockmusik hören wie früher, halt mit christlichen Texten. Die Gemeinde von Laodicea sagt über sich selbst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Aber Jesus sagt, du weißt nicht, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Und ich denke, wir sind heute so reich im Westen, auch die Gemeinden. Wir haben wunderbare Gemeindesäle, tolle Verstärkeranlagen, Beamer, ja, die tollsten Lobpreisbands. Der ganze Gottesdienst ist schon im Computer vorprogrammiert. Aber stell mal den Strom ab, was bleibt dann noch? Ich denke, wir sollen natürlich als Christen nicht technikfeindlich sein. Also ich bin auch froh, dass ich hier ein Mikrofon habe und nicht so laut reden muss. Aber trotzdem ist einfach die Gefahr da, dass wir vielleicht manchmal zu sehr die Seele, das Gefühl ansprechen und nicht in die Tiefe gehen des Wortes Gottes. Ich komme zum letzten Punkt. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und das Leben im Glauben ist eigentlich das Gegenteil von dem Selbstkönnen. Es gibt ja den bekannten Spruch, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Aber das ist nicht biblisch. Dieser Vers hat heidnischen Ursprung. Und das war eigentlich die Taktik Satans, als Jesus hungerte, dass er ihn zur Selbsthilfe versuchte. Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Vertrauen wir auch nicht oft viel zu sehr auf uns selbst? Und der Herr, der soll dann einfach noch seinen Segen dazu geben? Ohne mich könnt ihr nichts tun, heißt es in Johannes 15. Aber ich glaube, wir können viel ohne ihn tun. Wir können viele christliche Aktivitäten starten, auch ohne den Herrn. Fritz Binder sagte, höre so tief wie deine Buße geht, so hoch geht dein Glaube. Soweit du noch mit dir rechnest, so weit bist du noch ferne davon, mit Gott zu rechnen. Es gibt nur ein einziges Hindernis, dass dein kurzes Leben nicht jede Sekunde fruchtbar für Jesus ist. Und das ist nicht deine natürliche Schwachheit, nicht deine störende Umgebung, nicht dein Beruf hindern dich. Nein, das einzige Hindernis ist der Rest deines geschäftigen Glaubens an dich selbst, dein Bleiben in dir. Wir entschuldigen uns so gern mit unserer Schwachheit, aber das ist nur eine geläufige Ausrede unseres Klein- und Unglaubens. In Wirklichkeit sind wir so stark in uns selbst. Und letztendlich müssen wir dazu kommen, wie Paulus in 2. Korinther 12, Vers 10 sagt, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich möchte zusammenfassen, 1. Timotheus 3, Vers 9, wir sollen das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Wir sind Verwalter dieser Geheimnisse Gottes. Kolosser 2, Vers 2, das Geheimnis Gottes ist eine Person, ist Jesus Christus. Kolosser 1, Vers 27, das herrlichste Geheimnis ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder eben Galater 2, Vers 20, Christus lebt in mir. Aber dieses wunderbare Geheimnis können wir nur in seiner Fülle erleben, wenn wir eben auch die andere Seite von Galater 2, 19 bis 20 betrachten, dass wir eben gestorben sind, damit wir Gott leben, dass wir mit Jesus Christus begraben worden sind durch die Taufe in den Tod, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt ist. Und diese Tatsache im Glauben in Anspruch nehmen, damit wir Sieg gegenüber der Sünde haben. Und nicht mehr unser eigenes Leben leben, sondern Christus in uns leben lassen. Diesen beständigen Kampf gegen unser Fleisch, den wir nur gewinnen können durch das Ende unseres Ich-Lebens. Unsere eigene Selbstklugheit, Selbstgerechtigkeit und Selbstkönnen aufgeben. Und erst wenn wir nicht mehr mit unserer Klugheit, unserer Gerechtigkeit und unserem Können rechnen, dann leben wir im Geheimnis des Glaubens, dass wir nur noch auf ihn vertrauen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus Christus, das sind unglaubliche Geheimnisse. Du lebst in uns, du lebst in einem jeden von uns, du lebst in mir. Und wie oft stehst du an der Tür und klopfst an und kannst nicht eintreten, weil wir so mit uns selbst beschäftigt sind. Und was willst du uns eigentlich für ein wunderbares Leben schenken, wenn wir loslassen können, wenn wir in deine Ruhe eingehen und wenn wir dir das Steuer unseres Lebens übergeben? Und ich bitte für einen jeden von uns, dass wir das mitnehmen, dieses Geheimnis des Glaubens. Amen.
Jetzt darf ich noch bitten, den Manfred uns den Segen zu sprechen. Vielen Dank.
Ja, im Epheser Kapitel 1 steht noch ein wunderbares Geheimnis, und zwar, dass wir gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Und Herr Jesus, segne du jetzt einen jeden von uns. Hilf, dass wir diesen Segen, den wir bereits im geistlichen Bereich haben, dass wir den im täglichen Leben in ganzer Fülle ausleben dürfen. Und damit wir das können, müssen wir auch wieder dieses Geheimnis des Glaubens in Anspruch nehmen, dich in uns wirken lassen, walten lassen. Bewahre du jetzt an jeden in dieser Woche und auf der Heimfahrt. Segne du auch den Charles jetzt in Südafrika und seine liebe Sonja und die ganze Reisegruppe. Wir wollen dir auch alle anbefehlen, die jetzt krank sind unter uns, dass du auch sie aufrichtest und ihnen wieder Kraft gibst und Gesundheit. Und Herr, dass wir auch deinen Segen im Alltag erleben dürfen, durch Gesundheit, durch Kraft, durch Freude. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine schöne Woche.